Geschätzte Damen und Herren, es freut mich sehr, heute Eva Malschnig und Andreas Andergassen zu einem Gespräch begrüßen zu dürfen. Gerne möchte ich meine heutigen Gesprächspartner kurz vorstellen. Lass uns mit dir, Eva, beginnen. Im Jahr 2011 hast du an der Wirtschaftsuniversität Wien dein Studium der Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. Danach warst du im Treasury der Stadt Wien tätig und seit 2020 arbeitest du bei Schwabelei und Greiner. Und seit 2023 bist du Managerin. Herzlich willkommen, Eva.
Danke für die Einladung. Hallo.
Ebenfalls anwesend an diesem Gespräch ist dein geschätzter Kollege Andreas Andergassen. Andreas, auch du hast an der Wirtschaftsuniversität Wien Wirtschaftswissenschaften studiert und im Jahr 2021 abgeschlossen. Von 2007 bis 2021 hast du wertvolle Erfahrungen als Bankangestellter bei Raiffeisen Südtirol gesammelt, wo du dich auf Kreditneuanträge, Kreditverwaltung und Kundenberatung spezialisiert hast. Seit 2021 bist du bei Schwabelei und Greiner tätig und arbeitest heute als Seniorberater. Willkommen, Andreas.
Danke, Thomas. Vielen Dank. Also danke für die Einladung.
Kürzlich durften wir die vierte Ausgabe der IFZ-Finanzierungs- und Treasury-Studie veröffentlichen. Diese Studie beleuchtet nicht nur den Status der Liquidität und Finanzierung von Schweizer Unternehmen, sondern zeigt auch konkrete Handlungsmöglichkeiten auf. Neben den Auswertungen der Hochschule Luzern enthält die Studie sieben Gastbeiträge, die einen umfassenden Überblick über aktuelle Themen und Trends ermöglichen. Ein Artikel kommt von euch und trägt den Titel Unternehmensfinanzierung: Verschärfte Kreditbedingungen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Im Artikel beleuchtet ihr die aktuellen Finanzierungsbedingungen angesichts verschärfter Kreditbedingungen und eines angespannten Marktumfelds. Weiter basiert er auf einer empirischen Erhebung anhand der Antworten von 125 Unternehmen im Dachraum. An dieser Stelle danke ich euch vielmals für diese Zusammenarbeit.
Ja, sehr gerne.
Ziel des heutigen Gesprächs, dieser heutigen Episode ist es nun, den Gastartikel vorzustellen und die wichtigsten Erkenntnisse hervorzuheben und zu diskutieren. Und das führt mich gleich zum ersten Punkt. Also im Juli 2024, da zeigte eine Umfrage der Europäischen Zentralbank eine moderate Verschärfung der Kreditvergabestandards für Unternehmen im Euroraum für das zweite Quartal 2024. Und das wurde hauptsächlich durch eine gestiegene Risikowahrnehmung der Banken seit 2022 verursacht. Und inzwischen hat sich das eher wieder etwas neutralisiert. Eben die erste Frage: Wie können Unternehmen ihre Finanzierung anpassen, um trotz schwieriger Kreditvergabe und momentan fallender, eher rückläufiger Zinsen, aber wie kann man trotzdem erfolgreich bleiben in diesem Umfeld?
Ja, genau. Also danke mal für die Einleitung. Wie wir sehen bei der Studie der EZB, also der Bank Lending Survey, hat sich eben seit, also in den letzten zwei, fast 3 Jahren haben sich die Kreditbedingungen ständig verschärft. Und also das heißt, die wurden halt immer weiter angezogen. Und wir sehen jetzt im letzten Quartal nur noch eine kleine Verschärfung im Vergleich zu davor. Aber es ist immer halt, also das ist sozusagen, wir sehen jetzt den Höhepunkt erreicht. Und das ist eben, wenn man sich die Umfrage eben anschaut, das ist halt aus Bankensicht. Und wir im Hause beobachten die Situation auch schon lange und analysieren das halt auch und wollten jetzt mal wissen, okay, wie sehen das eigentlich die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten? Und deswegen haben wir auch das war so der Hauptgrund, warum wir die Umfrage gestartet haben. Und von den Antworten, also es haben 125 Unternehmen eben teilgenommen an der Studie und so knapp die Hälfte sagt, ja, in den letzten 12 Monaten hat sich aus ihrer Sicht auch, haben sich die Kreditbedingungen weiter verschärft oder wieder verschärft. Und dann war uns auch ein Anliegen zu wissen, okay, woran erkennt ihr das denn eigentlich? Und dann waren halt die Gründe, die sind halt bisschen, also sind vielschichtig. Eben einerseits gibt es höhere Margen, die Banken verlangen. Andererseits gewähren sie ein geringeres Kreditvolumen. Kredite mit kürzeren Laufzeiten, das ist auch ein Thema. Dann gibt es noch zum Teil erhöhte Sicherheiten, Anforderungen. Und aber auch in den vertraglichen Details, also da werden die Unternehmen immer stärker eingeschränkt zum Teil. Also einfach im Vergleich zu vorher sehen die Unternehmen daran, dass es sozusagen strenger geworden ist. Und Unternehmen müssen jetzt nicht unbedingt ihre Finanzierungen anpassen, sondern als nächstes Mal, also zunächst ist es mal wichtig, dass sie einfach wissen, okay, wofür nehme ich denn eine Finanzierung auf? Was genau brauche ich denn? Also es ist wichtig, schon mal mit, also sich Gedanken zu machen, wie gehe ich denn ins Rennen um die Bankfinanzierung und sozusagen, was sind die Leitplanken für die nächsten 3 bis 5 Jahre oder vielleicht auch darüber hinaus, innerhalb der ich mich bewegen will. Also ganz klar eine Idee zu haben und damit schon mal auf die Banken zuzugehen, ob man das jetzt Finanzstrategie oder irgendeine Financial Policy nennt oder wie auch immer, aber halt einfach so eine klare Idee zu haben, was brauchen wir als Unternehmen und was will ich haben. Und somit sehen eben auch die Banken oder die Finanzierer, dass ich mich halt oder dass sich das Unternehmen darauf vorbereitet hat, was es denn braucht. Und andererseits ist es aber auch wichtig, in so einem Finanzierungsumfeld auch ein gewisses Erwartungsmanagement zu betreiben. Und zu wissen, gut, ich werde die Finanzierung, die ich vielleicht davor für 5 Jahre Laufzeit bekommen habe, dieses Mal vielleicht nur für 3 Jahre erhalten. Oder vielleicht mit nicht mehr das ganz überbordende Volumen, sondern halt nur, okay, was genau brauche ich einfach genau auf das Unternehmen zugeschnitten.
Also eben, das sind diese zwei Punkte: Wissen, was ich brauche, und Expectation Management oder Erwartungsmanagement selber betreiben, dass ich
Ja,
weiß,
genau.
vielleicht sind die Konditionen anders, ich finanziere nur eine kürzere Laufzeit, 3 statt 5 Jahre etc. Okay, man kann das ja auch auf Unternehmensebene im Detail anschauen, und dort habt ihr im Abschnitt Finanzierungsbedingungen und Finanzierungsinstrumente deutlich gemacht, dass die Finanzierungsbedingungen je nach Unternehmen variieren. Und einige sind sehr stark auf Bankfinanzierungen angewiesen, andere nutzen solche kaum. Und insbesondere Unternehmen mit schwächerer Kreditwürdigkeit im sogenannten Non-Investment-Grade-Bereich haben weniger Zugang zu Kapitalmarktinstrumenten und verlassen sich ja teilweise gezwungenermaßen stärker auf Banken. Welche langfristigen Auswirkungen könnten diese verschärften Finanzierungsbedingungen auf Unternehmen haben, insbesondere in diesem Non-Investment-Grade-Bereich?
Also diese Zweiteilung des Marktes zwischen Unternehmen mit starken Bonitäten, sogenannten Investment-Grade-Bonitäten, und schwächeren Bonitäten, also Non-Investment-Grade-Bonitäten, das war etwas, was uns in den Ergebnissen eigentlich besonders interessiert hat in dieser Studie. Also Investment-Grade, Non-Investment-Grade, die Grenze setzt man da bei den Triple B Minus an, also alles, was sozusagen in der Standard & Poor's Rating-Notation darüber liegt, ist eine Investment-Grade-Bonität oder wird so bezeichnet, und alles, was dann so im Doppel-B-Plus beginnt, als Non-Investment-Grade. Und wir sehen das schon sehr lange in der Beratungspraxis, dass das für Finanzierungspartner einen wesentlichen Unterschied macht, in welcher Bonitätskategorie finanziert wird. Und darum war das sozusagen auch eine Frage, die wir mit dieser Studie versucht haben zu beantworten. Kann man das ein bisschen systematisieren oder kann man da sozusagen größere Trends sehen? Also diese EZB Bank Lending Survey, die das aus der Sicht der Banken erklärt, die differenziert ja nicht, und wir machen das schon und sehen da halt, dass tatsächlich natürlich in Phasen, wo der Markt insgesamt ein höheres Risiko hat, es dann noch eine stärkere Präferenz der Banken und anderen Gläubigern in Richtung Investment-Grade-Bonitäten gibt. Also sozusagen immer dann, wenn die Wellen ein bisschen höher werden im Markt, sucht der Markt ja nach niedrigeren Risiken tendenziell. Und darum gibt es zum einen mal ein bisschen schwächere Nachfrage überhaupt nach Non-Investment-Grade-Bonitäten, wenn man sich so die Risikopräferenz von Investoren anschaut. Das ist auch ein Grund dafür, warum für Unternehmen, die schwächere Bonitäten haben, der Kapitalmarkt kein gutes oder keine verlässliche Finanzierungsquelle ist. Das ist sozusagen ein Marktteil fürs Fremdkapital, der für stabile und gute Bonitäten offen steht und auch nach wie vor gut genutzt werden kann. Aber sozusagen da, wo es dann schwieriger wird, und man sich überlegen muss, klappt das mit diesem Geschäftsmodell nachhaltig noch weiter so? Da funktioniert sozusagen dieser Teil des Marktes nicht mehr. Wer bleibt, sind die Hausbanken, also die schon drinnen sind, weil die haben meistens ohnehin sozusagen schon ein Engagement, wo sie dann auch ein Interesse haben, dass das Unternehmen natürlich weiter funktioniert und sich da auch in schwierigeren Phasen tendenziell noch mehr engagieren und mehr einbringen. Genau. Welche Auswirkungen kann das haben? Naja, jetzt ist der Markt schwierig, ne? Das heißt, für Unternehmen im Non-Investment Grade werden Refinanzierungsrunden teilweise wirklich anspruchsvoll. Also man versucht sozusagen das Volumen zusammenzubekommen, das gebraucht wird, und tut sich dabei schon schwer, neue Gläubiger reinzubekommen, ist in diesen Marktsituationen natürlich besonders schwierig. Und das heißt halt, dass für diese Unternehmen manchmal es nicht möglich ist, alles, was sie sich wünschen, an Finanzierungsvolumen zu generieren. Und übersetzt in ein Unternehmen heißt das halt natürlich, dass man sich überlegen muss, gut, wo kann ich dann meine Liquidität einsparen? Sind das Investitionen, die ich verschieben kann? Gibt es Working Capital Maßnahmen, die man einsetzen kann? Gibt es andere Kostendeckungsprogramme, die man machen kann? Working Capital Maßnahmen haben ganz viele gemacht, das haben wir gesehen in der Rückmeldung der Unternehmen. Das war noch so ein bisschen ein Corona-Nachläufer. Also man hat da gesehen, dass sozusagen über die Covid-Zeit, wo die Lieferketten so stark unter Druck geraten sind, Unternehmen begonnen haben, sich sehr hohe Puffer teilweise in die Lager zu legen. Und diese Sicherheitspuffer kosten natürlich Geld und binden Kapital, das jetzt teuer ist, und darum versuchen, dass die Unternehmen durch die Bank eigentlich runterzubekommen. Das ist noch nicht so der Unterschied. Aber dann, wenn die Bonitäten schlechter werden, dann sieht man, dass sozusagen zusätzlich auch andere Maßnahmen getroffen werden müssen. Und eine davon ist natürlich die Verschiebung von Investitionen. Was das dann heißen kann für die Unternehmen, naja, Investitionen kann man eine Zeit lang verschieben, aber es geht natürlich nicht für immer, weil ab einem gewissen Zeitpunkt verpasst man schlicht und ergreifend den Anschluss an den restlichen Markt. Und das ist dann halt sozusagen eine Dynamisierung eines Problems, das ein Unternehmen teilweise hat, und führt dann halt sozusagen im ausgeprägtesten Fall dazu, dass man sich tatsächlich was überlegen muss, wie es weitergeht in Richtung, also manche Unternehmen müssen sich dann Sanierungskonzepte überlegen oder sozusagen eine größere strategische Diskussion beginnen, wo die Reise hingehen soll.
Okay, interessant zu hören, eben Working Capital Maßnahmen, wir unterrichten das bei uns an der Hochschule auch ständig. Das ist dann halt wie eine Zitrone, die man einmal auspresst, wo man Liquidität freisetzt, oder? Und das gibt eigentlich einen Einmaleffekt. Aber die Puffer, die da teilweise drin sind in den Vorräten oder im Lager, das hat ja auch gute Gründe, dass man trotzdem beispielsweise als Industrieunternehmen weiter produzieren kann und dann nicht zu stark beeinträchtigt wird in der Geschäftstätigkeit, wenn sich jetzt in der Wertschöpfungskette da Veränderungen ergeben, ist halt immer die Frage, wo man welchen Spielraum
genau.
nutzen kann.
Ist eine Frage der Risikokapazität natürlich auch. Also wir haben das teilweise gesehen während Corona noch. Die Unternehmen, die sich es leisten konnten, haben ihre Lager vollgeräumt. Und dazu braucht man aber natürlich auch verfügbare Liquidität. Das muss man ja erstmal haben, das Geld, um das dann einkaufen zu können. Und die haben dann natürlich auch profitieren können davon, weil sie dann noch Sachen liefern konnten und verkaufen konnten, als das andere längst nicht mehr konnten, weil die Lieferketten schlicht und ergreifend zu waren und man nichts mehr kaufen konnte an Vorprodukten. Und
genau.
Das geht aber nur, wenn man sozusagen die Linien offen hat und die Reserven hat, um diesen Lageraufbau auch zu stemmen. Und das zeigt sich, also versuchen halt jetzt Unternehmen, die sich überlegen müssen, wo die Liquidität denn noch herkommen soll für das Grundgeschäft, die schauen halt dann natürlich sehr schnell mal ins Lager und überlegen, ob sie jetzt nicht sozusagen die Lieferketten schon wieder hergeben, ein bisschen geringere Sicherheitenbestände.
Ja, absolut, macht durchaus Sinn. Auch das Verschieben von Investitionen eine Maßnahme. Man muss halt trotzdem schauen, dass man natürlich wettbewerbsfähig bleibt und
genau.
Sich strategisch nicht zu stark einschränkt, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Oder von dem her ist wirklich sehr unternehmensindividuell die Frage, was man machen kann.
Genau, wobei man bei den Investitionen auch sagen muss, dass es jetzt nicht nur aus Bonitätsgründen passiert, sondern für viele auch die Frage nach dem, also das Marktumfeld, das einfach so unsicher wirkt. Ich glaube auch daher haben auch einige Investitionen verschoben. Aber klar, andere, also Unternehmen, die einfach die finanziellen Mittel nicht bekommen, die sind natürlich dazu gezwungen. Von extern aufgezwungen, sozusagen, ist das dann auch.
Genau, ist eigentlich nicht in dem Sinne freiwillig. Und das
Ja.
Thema, ja, Sanierungskonzept, wenn es nicht sein muss, natürlich lieber nicht, oder? Aber
Natürlich nicht, das macht immer
genau,
freiwillig.
kann es auch geben. Im Beitrag habt ihr weiter erwähnt, dass in den letzten 12 Monaten etwa 45% der befragten Unternehmen, die ihre Liquidität optimiert haben, dies insbesondere durch die Nutzung von Cash-Pooling-Verfahren. Zudem verfügen 70% über definierte Liquiditätsreserven, um eben so saisonale und außerplanmäßige Schwankungen abzufedern. Welche Strategien oder Vorgehensweisen haben Unternehmen entwickelt? Und welche können noch entwickelt werden, um die Liquidität in so einem Umfeld nachhaltig zu sichern?
Also was wir auch sehr stark sehen im Markt, ist einfach, dass sich bei Unternehmensgruppen einfach das zentrale Cash-Management und Finanzierungsmanagement durchgesetzt hat. Heißt so viel wie auf Holding-Ebene oben wird gesammelt und auch, also von extern auch finanziert, aber auch von intern finanziert und dann nach unten verteilt. Beziehungsweise der umgekehrte Weg, wenn überschüssiges Geld in Tochtergesellschaften vorhanden ist, dann wird es nach oben gezogen. Möglichst, dass nur das Notwendige in den Tochterunternehmen bleibt und ich möglichst weit oben in der Gruppenstruktur möglichst viel an Cash habe und beziehungsweise möglichst viel an Liquidität habe. Und dann kann ich das wieder entsprechend nach unten verteilen, je nachdem, wer das gerade braucht und wie das gerade eingesetzt werden soll. Das passiert eben einerseits durch das Cash-Pooling, aber eben auch konzerninterne Finanzierungen, die von oben nach unten, aber auch von unten nach oben gehen oder eben dann auch über sozusagen Dividenden hochschütten, dass einfach dann das Geld oder das Cash oben ist. Und eben nur so kann es eigentlich sichergestellt werden von zentraler Stelle, dass ich über den Liquiditätsbedarf der ganzen Gruppe Bescheid weiß und auch über den Finanzierungsbedarf von oben nach unten Bescheid weiß und nicht irgendwo ein Loch auftritt oder irgendwas, das ich übersehe. Das hat sich mal eben, wie gesagt, deutlich im Markt durchgesetzt. Was darüber hinaus aber auch sehr zentral ist, ist einfach die Frage nach, wie viel Geld habe ich denn oder wie viel Liquidität habe ich denn aktuell zur Verfügung und wie viel habe ich denn über die kürzere und längere Zeit, also Zukunft zur Verfügung. Und da ist halt die Liquiditätsplanung, die spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und wir sehen da auch sehr viele Unternehmen, die eine rollierende Liquiditätsplanung aufgesetzt haben. Und auch da ist es ganz interessant zu sehen, okay, das haben hauptsächlich, also es gibt kaum Non-Investment-Grade-Unternehmen, die wir befragt haben, die keine rollierende Liquiditätsplanung haben. Auch da kann der Hintergrund natürlich sein, okay, das ist von den Banken sozusagen aufdiktiert worden oder von den Finanzierern. Die wollen halt wissen, wie steht es um deine Liquiditätslage, liebes Unternehmen, über die nächsten klassischer Horizont 13 Wochen. Das mal einerseits eben auch. Und danach ist aber auch noch wichtig, wie setzt sich denn die Liquiditätsreserve zusammen? Also was habe ich denn dafür für verschiedene Instrumente? Also einerseits natürlich ganz klassisch das überschüssige Cash, das auf meinen Konten liegt, aber dann eben auch freie Kreditrahmen. Und da haben viele ihre Hausaufgaben schon gemacht, aber wir sehen auch weiterhin im Markt BAW, also bis auf weiteres Linien sozusagen und auch zum Teil sogar noch mündlich zugesagte Kreditlinien. Also solange das Geschäft gut läuft fürs Unternehmen und alles in Ordnung ist, stellen die jetzt auch nicht das große Problem dar. Problematisch wird es dann und kritisch wird es dann eben, wenn das Unternehmen anfängt, vielleicht ein bisschen in Schwierigkeiten zu geraten. Und denn solche Linien sind zwar momentan noch da, aber die können von heute auf morgen entweder gekürzt werden oder eben gänzlich gekündigt werden und zwar eigentlich ohne Grund. Und da sehen wir halt einfach noch einen Handlungsbedarf, zum Teil auch, bei den Unternehmen.
Also du würdest sagen, eher in Richtung kommittierte Kreditlinien gehen, die fix bestätigt sind, dass man das auch fix einplanen kann und nicht nur einfach eine vielleicht wohlgemeinte Zusage hat, die man aber auf die man sich eigentlich dann im Krisenfall nicht verlassen kann, oder?
Genau. Also es ist einfach bei den kommittierten Kreditlinien ist halt der Vorteil der, die habe ich über die Zeit zugesagt und es gibt halt die festgelegten Kündigungsgründe, warum das dann gekündigt werden kann. Aber nicht so aus, okay, ich sehe, dir geht es jetzt ein bisschen schlechter, du Unternehmen erfüllst alle deine vertraglichen Verpflichtungen, aber ich nehme sie dir trotzdem weg, weil Risiko sehe ich ansteigen. Ja, das ist bei den Kommittierten natürlich viel komplizierter, dass die gekündigt werden, beziehungsweise einfach nur aus vordefinierten Kündigungsgründen.
Wenn ich vielleicht noch zwei Punkte erwähnen darf oder hervorheben darf, die du vorhin erwähnt hast, eben zentrale Liquiditätsplanung, auch mit Cash Pooling in einem Konzern oder Holdingverbund drin, in dieser Struktur, was geht sozusagen nach unten, was kommt nach oben. Da haben wir, als ich früher begonnen habe an der Hochschule vor vielen Jahren, auch mit den Treasury-Lehrgängen, die wir anbieten dürfen, da war immer das Mantra: Zentralisierung, Zentralisierung, Zentralisierung. Und da würdet ihr sagen, das gilt nach wie vor auch nach vielen Jahren im Bereich Liquiditätsmanagement, oder?
Es ist auf jeden Fall die absolute Best Practice, ein zentralisiertes Liquiditätsmanagement zu machen. Und das war jetzt, also ist ein bisschen brachgelegen, habe ich so das Gefühl gehabt, während dieser Niedrigzinsphase, also besonders in Unternehmen, die ohnehin genug Liquidität hatten, weil die haben sich dann immer gefragt, na, wozu soll ich mir die Arbeit antun? Das ist ja aufwendig, eine Liquiditätsplanung zentral zu betreiben, wenn ich mich in unterschiedlichen Währungsräumen befinde und dann habe ich Kollegen und Kolleginnen, die mir aus der ganzen Welt der Informationen zuliefern müssen. Und dann gibt es vielleicht ein Projektgeschäft auch noch mit recht komplexen Fristenläufen und so weiter und so fort. Also das ist ja nichts, was so ohne Arbeit aus dem Treasury Management System läuft. Also eine Liquiditätsplanung, das ist ja eine relativ aufwendige Angelegenheit, das zu machen. Und gleichzeitig hat das jetzt natürlich so eine Renaissance erfahren, weil auf der einen Seite kostet Geld wieder was. Das bedeutet, dass es für Unternehmen auch wichtig ist, so weit wie möglich die Linienausnutzungen zu vermindern. Und man will halt vermeiden, dass man gleichzeitig Sold- und Habensalden im Konzern liegen hat und will sein vorhandenes Geld möglichst effizient einsetzen. Also dem Idle Cash, der verfügbaren Liquidität, das auf irgendwelchen Konten liegt, dem geht man jetzt an den Kragen und versucht das sozusagen mit mehr Energie und Systematik das Geld jetzt tatsächlich zu zentralisieren. Und dann sieht man sozusagen auch manchmal so ein bisschen Rückmeldungen wie, ja, wir haben jetzt begonnen, systematischere Plan-Ist-Vergleiche zu machen in der Liquiditätsplanung. Oder wir haben begonnen, auf Entity-Ebene zu differenzieren in der Planung. Oder der CFO schaut sich's jetzt an und vorher hat er das nicht gemacht. Also man sieht, dass das sozusagen das veränderte Zinsumfeld, besonders bei den Investment-Grade-Unternehmen, da jetzt natürlich noch eine Motivation dazu gebracht hat, sich mit dieser zentralen Liquiditätsplanung auseinanderzusetzen. Im Non-Investment Grade ist das das Brot und Butter der Treasuries.
Eben, da geht es da dann auch ums Überleben,
Da geht
je
es um die.
nachdem, wo, wie angespannt die
Genau,
Situation
da geht
natürlich
es um
ist, ja.
Zahlungsfähigkeit und die muss sowieso immer engmaschig überwacht werden. Sowohl aus dem eigenen Interesse als auch aus dem Interesse der Gläubiger, die das regelmäßig berichtet bekommen wollen.
Und da habt ihr da eben erwähnt, rollierende Liquiditätsplanung, beispielsweise mit einem Forecast immer für die nächsten 13 Wochen wieder, macht dann schon sehr viel Sinn, oder? Dass die operativen Einheiten melden, wie sie das Geschäft sehen, welchen Liquiditätsbedarf, welche Ströme sie voraussehen und wie es dann eben beispielsweise die nächsten paar Monate effektiv aussieht. Ja.
Genau.
Gut, ein weiteres Thema, das wir auch gesehen haben, vor allem aus Bankensicht, ist das Thema ESG immer wichtiger. 38% der Unternehmen mit Bankfinanzierungen in der Umfrage haben berichtet, dass verschärfte ESG-Standards festgestellt wurden. Wie könnte die verstärkte Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Kreditvergabe jetzt dazu führen, dass Unternehmen in sogenannten Übergangsphasen oder solche, die noch nicht wirklich nachhaltig sind, finanziell benachteiligt werden? Muss man da Angst haben? Oder wie schätzt ihr das ein?
Also für Banken ist es ein großes Thema, vor allem für jene, die sich der EU-Regulatorik, die der EU-Regulatorik verpflichtet sind, weil da natürlich der Regulator sehr stark eingegriffen hat, in die Berichtspflichten, die Banken schlicht und ergreifend gegenüber der Aufsicht haben. Also die müssen ja selber jetzt einiges wissen über ihre Kreditengagements auf der ESG-Seite. Und bei den Kunden, bei ihren Kunden, also die Unternehmen, die Finanzierungen brauchen, bei denen schlägt das dann zuerst mal auf mit sehr langen Fragelisten. Also das ist sozusagen was, was unsere Kunden und Kundinnen berichtet haben über die letzten Jahre, sind da die Informationsanforderungen der Banken stark gestiegen. Für Unternehmensfinanzierungen werden dann recht dicke Kataloge verteilt, wo man dann sozusagen schon sehr viel wissen muss über den CO2-Fußabdruck mit den unterschiedlichen Scope-Ausprägungen. Man soll wissen, wie funktioniert die Lieferkette, was weiß man da dazu, welche Ziele hat man und so weiter und so fort. Also das hat sich schon sozusagen recht verändert, dass Leute, die in Treasuries arbeiten, sehr viel wissen müssen eigentlich zum Thema ESG oder sehr viel gefragt werden von ihren Banken. Und Banken sozusagen haben da ein Eigeninteresse, grüne Finanzierungen abzuschließen oder Finanzierungen, wo sie dann sozusagen die als Green Loans definieren können und auf ihren eigenen Büchern entsprechend ausweisen können. Also die wollen sozusagen oder haben ein Interesse daran, regulatorisch getrieben, ihr Kreditportfolio selber auf grünen Unternehmen auszurichten. Und drum die Unternehmen, wo man dann tatsächlich sozusagen ganz materiell einen Fokus drauf liegen, also wo ganz ein materieller Fokus drauf liegt, sind halt die Unternehmen, die einfach vom Kerngeschäft her einen sehr großen CO2-Fußabdruck haben. Also das ist tatsächlich ein materielles Thema dann dort. Also wenn man sich zum Beispiel Zementherstellung oder so etwas ansieht, das sind Branchen, die werden nicht mehr ohne vernünftige ESG-Strategien in eine Finanzierung gehen können. Es
Aber
beschränkt sich
kann
aber auch
man.
nicht darauf. Also gefragt werden alle und sozusagen
Aber
jeder.
kann, also werden die dann auch finanziell aufgrund der ESG-Gegebenheiten oder des, wie du gesagt hast, als Faktor oder als Einkriterium des CO2-Fußabdrucks in Zukunft wesentlich höhere Kreditkosten zu tragen haben oder irgendwie direkt finanziell benachteiligt? Wie siehst
Also
du das?
ich glaube, wenn man der Bank Lending Survey Glauben schenkt, ist das schon anzunehmen, dass diese sogenannten braunen Branchen tatsächlich Nachteile haben werden in der Kreditvergabe.
Ja, ich glaube, man muss da schon ein bisschen differenzieren. Also auch, es gibt natürlich auch braune Unternehmen oder Unternehmen in der Bauwirtschaft beispielsweise. Also sehr CO2-intensiv, aber auch die können natürlich eine ESG-Strategie haben. Und die werden auch nicht dann CO2-neutral werden. Also kann ich mir jetzt mal so aus heutiger Sicht nicht vorstellen, aber dass die zumindest einen Pfad aufzeigen, okay. Wir wissen, wir sind jetzt CO2-intensiv beispielsweise, aber wir setzen diese und diese und jene Maßnahme. Kreislaufwirtschaft wird zum Beispiel eingesetzt oder wie auch immer, um unseren CO2-Abdruck zu reduzieren, zu minimieren. Ich glaube, dass das Konzept dahinter halt sehr schlüssig und auch ambitioniert sein muss. Und also, aber dass es zumindest mal vorhanden sein muss. Und da gibt es sicherlich eine Differenzierung zwischen Unternehmen ohne Konzept und Unternehmen mit Konzept.
Und da sind wir auch sozusagen sehr klar messbar. Also, keine Ahnung, wenn man sich die Schwerindustrie anschaut, zum Beispiel Aluminiumproduzenten, da gibt es ja mittlerweile über die EU-Taxonomie einfach publizierte Grenzwerte, wo einfach gesagt wird, wenn ich x Tonnen CO2 pro produzierter Tonne Aluminium verbrauche, dann ist das okay, und ist ein guter Branchenstandard. Und wenn ich da aber drüber bin und wenn ich einen höheren CO2-Ausstoß habe, dann ist das kein guter Branchenstandard. Und da wird sich eine Kluft auftun zwischen denen, die diese Anforderungen erfüllen können, die da über die Taxonomie an den Markt herangetragen werden, besonders in den CO2-intensiven Branchen und jenen, die das nicht mehr können.
Also man ist sicherlich gut beraten, da sich eine stichhaltige Strategie zu überlegen, die im Rahmen der Finanzierung dann auch präsentiert,
Ja, genau.
glaubhaft gemacht werden kann, weil es eine Rolle spielt, schlussendlich auch.
Genau, und es ist auch eine Frage der, also für Banken ist es auch eine, zeigt auch was zum Thema Managementkompetenz. Also die Zeiten, als man Banken unter Anführungszeichen damit abspeisen konnte, wie viel Blatt Kopierpapier man im Jahr verbraucht in der Konzernzentrale und das sozusagen behauptet hat, das ist ein Umweltziel, da weniger zu verbrauchen, das ist vorbei. Also jetzt muss man Materialitätsanalysen vorlegen, erklären, wie man seine Schlüsse zieht, was die wesentlichen Hebel für Umweltprojekte oder Einsparungsmaßnahmen sind und das stringent vorlegen. Und das wird einfach eingewertet in die Frage, wie kompetent ist dieses Unternehmen gesteuert.
Ja, das wäre dann eigentlich jetzt meine Anschlussfrage oder die Abschlussfrage auch noch. Also wir haben jetzt über viele wichtige Erkenntnisse bereits gesprochen, wie sich diese Finanzierungsbedingungen verändert haben und welche Faktoren sind wichtig. Auch das Thema ESG haben wir bereits besprochen zu einem gewissen Grad. Aber im Hinblick auf die Zukunft, wie werden sich die Finanzierungsbedingungen und die Bedeutung auch dieser ESG-Ratings und Faktoren in den nächsten Jahren entwickeln? Wie seht ihr da, wie schaut ihr in die Zukunft diesbezüglich?
Man sieht, also wenn wir unsere Studie anschauen, dann sehen wir da einen kleinen Unterschied zwischen deutschen und österreichischen Unternehmen und Schweizer Unternehmen. Mhm. Schweizer Unternehmen haben dort ist sehr, sehr stark verbreitet das ESG-Rating. Ich glaube, 8 von 10 Teilnehmern haben angegeben, es entweder ein ESG-Rating zu haben oder sich darum zu bemühen, eines zu bekommen. Und in Deutschland und Österreich ist es wesentlich weniger verbreitet. Und wir sehen das aber auch bei den in den Bankverhandlungen, wenn wir beispielsweise Unternehmen in einer Transaktion begleiten. Das Thema ESG-Rating nimmt eher ein bisschen ab, aber wir gehen mehr in Richtung Kennzahlen, also KPI getrieben. Also da vielleicht würde ich jetzt sagen oder sehen wir, dass das Thema ESG-Rating ja jetzt vielleicht nicht so an Überhand gewinnen wird, aber die Kennzahlen, also KPI getrieben, ganz sicher. Das wird sich weiter verstärken und wird in absehbarer Zukunft in den Verträgen Einzug halten. Also noch viel mehr wie ohnehin schon.
Die Banken sind auch da recht pushy teilweise. Also die möchten gerne ESG-Links in den Kreditverträgen umsetzen, die möchten gerne grüne Finanzierungen abschließen, bemühen sich da auch sehr, teilweise mit sehr kompetenten ESG-Teams, die sie sich mittlerweile aufgebaut haben, den Unternehmen da zur Seite zu stehen. Und das ist einfach sozusagen eine Anforderung, die mit großer Konsequenz mittlerweile vorgetragen wird.
Ja, eben habt ihr vorhin auch erwähnt mit diesen großen, umfassenden Fragenkatalogen, die ja eigentlich auch in die Richtung KPIs dann abzielen, wo man das über die Zeit verfolgen kann, wie sich das Unternehmen hinsichtlich ESG weiterentwickelt.
Ja. Und momentan haben wir noch einen sehr, sehr starken Fokus auf CO2. Also das wahrscheinlich, also Hauptfokus liegt momentan einfach darauf. Wir vermuten mal, dass sich das auch, also wird wahrscheinlich der größte Block weiterhin bleiben, aber auch die Themen S und G kommen sicherlich auch noch stärker in den Fokus rein.
Gut, eben CO2 habe ich mir sagen lassen, eignet sich auch gut, weil man Energie- oder Stromverbrauch auch wie in CO2 umrechnen kann. Und das ist teilweise, was Nachhaltigkeitsabteilungen heute sehr oft tun, oder wenn man Energie eingespart hat, kann man das in CO2-Äquivalente umrechnen und dann damit argumentieren, es ist etwas wie mess- und greifbar. Also ob man dann wirklich CO2 oder einfach Strom auch eingespart hat, ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Da können wir wahrscheinlich auch noch lange diskutieren. Aber dass es im Bereich S und G oder G noch nicht so viele auch Finanzierungen gibt, die daran gelinkt sind, glaube ich, das ist schon kennzeichnet für den aktuellen Zustand des.
Ja.
Okay, ich halte das für einen hervorragenden Abschluss unseres aufschlussreichen Gesprächs, liebe Eva, lieber Andreas. Ich danke euch vielmals für die Antworten auf die Fragen und für die Zusammenarbeit nochmals im Rahmen der Studie. Ich bin überzeugt, dass sich die weiterentwickelnden Finanzierungsbedingungen auch in Zukunft, dass die auch in Zukunft spannende Veränderungen mit sich bringen werden. Also ich wünsche euch auch alles Gute für die Zukunft und nochmals vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung, Thomas.
Danke, Thomas.